Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Skisprung-Podcast 200 Inside Ski Jumping. Ich bin die Anna und an meiner Seite begrüße ich wie immer die liebe Sonja.
Ja, moin.
Wir unterbrechen jetzt unsere Sommerpause für ein ganz, ganz tolles und interessantes Highlight, das angestanden hat, und zwar die European Games. Mal was ganz Neues.
Mal was ganz Neues. Ein großes Ereignis im Sommer. Wer hätte das gedacht, dass wir das mal erleben?
Und Skispringen mittendrin. Das ist mega cool.
Das ist auf jeden Fall mega cool. Es ist auch das erste Mal, deswegen wird es wahrscheinlich einigen noch gar nichts sagen. European Games, was soll das sein? Was versteckt sich dahinter?
Also die European Games werden immer ein Jahr vor den Olympischen Sommerspielen ausgetragen und ist ein Multisport-Event, die von globaler Ausstrahlung ist, und es soll so ein Etappenziel zum Weg zu den Olympischen Sommerspielen 2024 sein. Es gab es auch schon 2015 und auch 2019 immer vor den Sommerspielen, und das soll den europäischen Athleten eine große Bühne bereiten.
Das klingt ja erstmal wirklich sehr gut. Interessant oder auf jeden Fall erwähnenswert an der Geschichte ist natürlich, dass das Skispringen da jetzt zum ersten Mal dabei ist. Und wie du schon sagst, du sprichst von den Sommerspielen und eben davon, dass das alles im Sommer stattfindet. Das heißt, eigentlich, wenn man so will, hat Skispringen zum ersten Mal jetzt den Step geschafft in eine reine Sommerveranstaltung als Wintersportart reinzukommen.
Ja.
Ein weiterer Schritt auf dem Weg dahin, diesen Sport zu einem, ich sage jetzt mal, Ganzjahressport zu machen. Mhm. Da arbeitet die FIS und auch insbesondere Sandro Pertile ja jetzt schon seit geraumer Zeit dran, da immer wieder auch Neuerungen zu bringen. Und also ich muss sagen, ich finde das wirklich eine gute Sache, weil wir nun mal vor Veränderungen stehen, die so groß sein werden, dass sie diesen Sport auch betreffen. Und dann ist das ja schon mal wirklich eine gute Sache, sich da jetzt in Position zu bringen.
Auf jeden Fall, weil es zeigt halt einfach, dass das beim Skispringen möglich ist. Also, dass das kein Problem ist, sowohl im Sommer als auch im Winter zu springen und auch bei ganz vielen Sommerveranstaltungen das Skispringen zu etablieren. Und das hat wohl bei den European Games ziemlich gut funktioniert auch.
Es hat ziemlich gut funktioniert, ja, das stimmt. Wollen wir uns erstmal die ganzen Wettbewerbe anschauen?
Ja.
Okay, also dann würde ich sagen, wir starten mal durch. Es gab eine Reihenfolge, erst haben die Ladies auf der Kleinschanze gesprungen, dann sind die Herren auf der Kleinschanze gesprungen, dann hatten wir ein Mixed und dann das Ganze nochmal auf der Großschanze, also ein klassischer Ablauf. Die Damen haben also, wie gesagt, diese Spiele für die Kategorie Skispringen eröffnet und haben auch direkt einen Wettkampf abgeliefert, der äußerst spannend abgelaufen ist.
Auf jeden Fall. Also gewonnen hat Seifriedsberger vor Preutz und Kramer. Hätte man jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz mitgerechnet, wenn man sieht, wer alles so im Startfeld war. Zum Beispiel waren auch Selina Freitag, Katharina Schmid, geborene Althaus, mit dabei. Und dass Seifriedsberger das gewinnt, damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet.
Vielleicht sagen wir noch dazu, dass das Ganze in Zakopane stattgefunden hat. Also
ja,
die
stimmt.
European Games waren in Polen, das haben wir noch gar nicht.
Stimmt.
Und
ganz
die,
wichtig.
Ja, genau. Und die Wettkämpfe haben also auf der Anlage in Zakopane stattgefunden. Also man kann sich ja vorstellen, dass das dann wieder gute Stimmung war. Jacqueline Seifriedsberger und Zakopane, das ist ein gutes Team, das passt gut zusammen. Sie mag diese Schanze sehr gerne. Beide, also Nika Preutz und Jacqueline Seifriedsberger, haben am Ende 0,3 Punkte getrennt. Also man merkt alleine daran schon mal, dass das Ganze sehr, sehr knapp war. Zwischen Platz 4 und 5 war 0,2 Punkte Unterschied gelegen. Also die Damen haben hier wirklich auch wieder gezeigt, wie spannend ihre Wettkämpfe ablaufen können und dass sie wirklich auch in der Spitze sehr, sehr eng beieinander liegen. Und man muss dazu erwähnen, dass auch alle namhaften Athletinnen am Start waren. Ja, also genau. Wir reden hier nicht von einer B-Riege oder irgendwie was, sondern es war wirklich die Creme de la Creme war da und hat sich gebettelt. Und das war echt eine coole Sache. Wir werden es jetzt im Verlauf auch noch sehen. Slowenien, Österreich, die scheinen wirklich gut drauf zu sein, sagen wir es mal so.
Ja, vielleicht ist das schon mal ein gutes Omen für den nächsten Winter, obwohl man das letztes Mal auch schon gedacht hat. Dann sieht es im Winter doch wieder anders aus. Aber ich glaube, gerade Slowenien ist auch im Sommer ist stark, auch wenn sie im Winter schon stark sind, zeigen sie auch im Sommer, was sie drauf haben, gerade bei den Frauen. Also wenn man sich das jetzt anguckt, dass Nika Preots Zweite geworden ist, dann Nika Krishna Vierte und Katra Komma Fünfte, das sind unter den besten fünf direkt mal drei Slowenen.
Ja, ich meine, das hast du Österreicherinnen, ne?
Genau. Das hast du meistens, hast du das halt in Planica, aber das mal in Zakopane, dann direkt mal drei Slowenien und zwei Österreicher unter den besten fünf hat. Gibt es jetzt nicht so oft. Also das, genau. Die haben schon mal einen Maßstab gesetzt, auf jeden Fall.
Genau, das ist wahr. Wer auch sich gut positioniert hat, in der Mannschaftsstärke, muss man sagen, sind die Norwegerinnen. Mhm. Eirin Kvindal, Anna Odine Ström und Thea Bjørset haben 7, 9 und 10 belegt. Also auch die scheinen mannschaftlich wieder kompakt und gut dabei zu sein. Beste deutsche Athletin in diesem Wettkampf war Selina Freitag auf Platz 8. Wie du schon gesagt hast, Katharina Schmid ist 14. geworden. Die hat ja im Sommer geheiratet, heißt jetzt nicht mehr Althaus, sondern Schmid. Das wird wahrscheinlich im Laufe der nächsten Zeit nochmal zur Verwechslung führen, weil wir ja noch mehr Schmids irgendwie im Skispringen haben. Aber okay, muss man sich eben dran gewöhnen. Genau. Was ich auch wirklich erwähnenswert finde, ist, dass die Finnin Jenny Rationau 12. geworden ist. Also, das hätte man sich von ihr vielleicht auch früher mal gewünscht. Und ich finde, das ist eine gute Sache, dass da wenigstens jetzt mal eine Finnin auch einigermaßen weit vorne dabei ist. Weil aus finnischer Sicht, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, das ist ja immer noch ein Rumgekrebse. Und es macht jetzt nicht den Eindruck, als ob das jetzt in Kürze sehr viel besser werden wird.
Nee, aber es ist halt einfach auch noch mal ganz klar heraus zu kristallisieren, es sind halt wirklich namhafte Athleten dabei. Und wenn du dann 12. wirst, ist das nicht einfach so, ah ja, du bist 12. geworden, weil da waren ja nicht alle mit dabei, sondern du bist 12. geworden. Das ist ein riesen Resultat in dem Moment, weil wirklich viele namhafte Athletinnen mit dabei waren. Und vor Katharina Schmid zu kommen, kann man sich mal auf die Schulter klopfen.
Da kann man sich auf die Schulter klopfen, da hast du recht. Genau. Wer war noch aus deutscher Sicht dabei? Anna Ruprecht auf Platz 16, Pauline Hessler auf Platz 20, Lisa Görlich auf 22. Da ist dann vielleicht dann doch noch Platz nach vorne, das muss man eben dann ehrlicherweise auch sagen. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen, ja, es ist der erste Wettbewerb des Sommers gewesen und erstmal ein Fingerzeig, wo könnte es hingehen in die ganze, also in welche Richtung. Ja. So, was hatten wir denn als nächstes für einen Wettbewerb?
Eigentlich wäre an dem Tag noch, wären die Männer dran gewesen, am gleichen Tag, aber leider hat das Ganze nicht stattgefunden, weil die Bedingungen nicht gut genug waren. Sie mussten es also einen Tag verschieben. Hat dann am 29. Juni stattgefunden, ganz früh um 9.30 Uhr schon. Und da war der Gewinner wieder ein Österreicher. Also es zieht sich bei den Männern genauso weiter mit den Österreichern. Daniel Tschofenik vor Jan Hörl und 3. Platz. Und ich glaube, da freuen wir uns beide sehr, sehr drüber. Gregor de Schwanden aus der Schweiz. Ja, super.
Auf alle Fälle ganz toll, mega, dass ein Schweizer jetzt mal wieder vorne mit dabei ist.
Ja.
Aber auch cool. Daniel Tschofenik, wir hatten ihn ja auch in den letzten Monaten schon ein paar Mal erwähnt, dass das einer der österreichischen Shootingstars ist, der sich so ein bisschen im Hintergrund so nach vorne gespielt hat und von dem wir alle noch viel erwarten können, glaube ich, weil er wirklich ein großes Talent ist und das zeigt er jetzt auch. Also ich bin sehr gespannt, was Daniel Tschofenik im Winter abliefern wird. Das könnte aus meiner Sicht der neue große Österreicher werden, der über die nächsten Jahre wirklich die Geschichte auch oder das Team vor allen Dingen auch dominieren kann. Ja, also das wird super, super spannend werden. Auf Platz 4 mit Philipp Raimund, der erste Deutsche, auch hier wieder, wir hatten ja auch über Philipp Raimund in den letzten Wochen schon gesprochen und in den letzten Monaten, dass das auch aus deutscher Sicht einer ist, der plötzlich daherkommt und absolut tolle Leistung abliefert, auch ein super sympathischer Typ.
Ja.
Es ist ja dann immer so die Frage, wo geht die Reise hin? Bleibt es so oder wenn dann so die Realität irgendwann mal einsetzt und man feststellt, okay, ich bin wirklich gut und ich kann mich im Team etablieren und auf einmal Erwartungsdruck steigt. Was passiert dann? Es scheint, als ob Philipp Raimund immer noch die Lockerheit hat, dem standzuhalten.
Ja, man wünscht es ihm auch, dass es so weitergeht.
Ja.
Ja. Und wenn man ganz dann, klar. Wenn man dann sieht, dass danach dann Marius Lindwig, Johansson und Piotr Schüler kommen, also dass Philipp Raimund diese namhaften Athleten hinter sich gelassen hat, ja. Auch da muss man sagen, es ist nicht einfach so ein Wettbewerb gewesen, wo ganz, ganz viele gefehlt haben, sondern es waren ganz, ganz viele Athleten mit dabei und diese Ergebnisse sind ganz, ganz hoch anzusiedeln auf jeden Fall.
Ja, das muss man sagen. Punktgleich mit Piotr Schüler auf Platz 7 ist Konstantin Schmid gewesen.
Mhm.
Also er hat ja so ein bisschen seine Schwierigkeiten gehabt in letzter Zeit, aber auch da finde ich 7. Platz bei dieser Konkurrenz absolut super. Hinter ihm Timi Seitz, David Kubacki, 11. Platz, Fatih Arayipcioglu. Hallo.
Hallo. Mega wow. Geil.
Ja, richtig cool. Also den mag ja wirklich jeder. Ich glaube, es gibt niemanden, der den nicht leiden kann.
Das stimmt.
Ganz, ganz großartiges Ergebnis. Felix Hoffmann ist 13. geworden. Für die Slowenen lief es nicht ganz so rund. Timi Seitz als 9. ist der Beste noch, der auf der kleinen Schanze abgeliefert hat. An Zelanicek ist 17. geworden. Sieger Jela 19. Also da ist auch noch so ein bisschen Platz nach vorne.
Ja.
Ja. Domen Preutz war nicht im Finale. Also im das Vergleich zu den slowenischen Frauen sind die Herren auch diesmal ein bisschen mehr, ja, wie soll man sagen,
hintendran,
das ist schön gesagt. Ja, ist so. Jetzt würde man denken, ja, und wo ist denn jetzt Karl Geiger und Markus Eisenbichler?
Ja, wo sind die?
Ja, wo sind die? Die sind nicht da.
Wo verstecken die sich?
Ja, die sind zu Hause oder im Urlaub oder wo auch immer die sind. Also die waren nicht dabei.
Nee.
Oder im Training, genau. Nein, also die beiden sind nicht mit am Start gewesen aus deutscher Sicht. Ansonsten haben wir, glaube ich, jeden namhaften deutschen Athleten und Athletin dabei gehabt. Den hat Stefan Hoangera so ein bisschen nochmal eine kleine Extrawurst gegeben und die bereiten sich auf den Winter vor und waren also hier nicht dabei. Deswegen keine Sorge, sie sind nicht aus dem Finale rausgeflogen oder irgendwas, sondern haben sich das Ganze von außen angeschaut.
Nach dem letzten Winter muss man darauf aufmerksam machen, dass es
ja
auch mal sein kann, dass jemand nicht ins Finale kommt, ne?
Ja,
gut,
ist
dass
so.
Du es nochmal gesagt ja hast.
Ja. Wir hatten als nächstes einen Mix-Wettkampf und an dieser Stelle möchte ich kurz darauf hinweisen, bevor ich das vergesse, dass, ich weiß gar nicht, ob wir das in unserer letzten Folge schon mal angesprochen hatten, was die Veränderungen betrifft, dass es in Zukunft bei Großereignissen keinen Teamwettbewerb mehr geben soll, sondern ein Superteam, zumindest bei den Herren. Was, ich weiß es tatsächlich nicht mehr, ob wir das letztes Mal schon gesagt hatten, aber nee, wenn nicht, sage ich es auf jeden Fall jetzt nochmal, weil ich es eine sehr gute Veränderung finde, im Hinblick darauf, dass das einfach bedeutet, dass mehr Nationen dann auch bei diesen Teamwettbewerben stattfinden können. Das hatten wir ja auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass also auch Nationen mit ein oder zwei wirklich guten Athleten dann nicht mehr teilnehmen können, weil es eben keine 4 haben und die Superteam-Sache das natürlich entschärft, weil eben nur 2 gebraucht werden. Finde ich eine gute Sache und führt natürlich auch dazu, dass der ein oder die ein oder andere Nation, die halt einfach aufgrund allgemeiner Umstände sehr viel mehr gute Athleten hat, dann da auch ein bisschen sich einordnen muss.
Ja, es hat Vor- und Nachteile. Also ich habe da gemischte Gefühle, muss ich sagen, weil halt dann nur noch 2 Athleten die Chance haben, bei Großereignissen dann im Teamwettbewerb eine Medaille zu holen aus den Nationen. Aber auf der anderen Seite, klar, super gut für die Nationen wie jetzt zum Beispiel vielleicht Finnland oder so. Vielleicht kann Finnland dann mit 2 guten Athleten sich höher etablieren. Oder die Schweiz. Ja. Die Schweiz
halt
auch.
Oder die Türkei.
Oder die Türkei. Also das ist halt, das ist, glaube ich, das überwiegt das Ganze dann halt auch. Also wenn dann kleinere Nationen sich eher im oberen Feld etablieren können, ey, go for it. Ehrlich, dann passt das auch so. dann müssen halt die großen Nationen, müssen dann halt mal zurückstecken, weil die haben halt die ganze Zeit das Privileg gehabt, bei allem halt vorne mit dabei zu sein und auch viele Athleten und vier gute Athleten springen lassen zu können. Aber ja, irgendwie müssen sie ja gucken, dass die kleineren Nationen auch mal die Chance haben.
Ja. Ja. Also ich finde es eine gute Sache tatsächlich. Gucken wir mal, wie sich es dann in der Realität darstellt. Aber ich habe den Eindruck, dass diese Veränderungen, also wir hatten jetzt ja einige Veränderungen in den letzten paar Jahren. Eigentlich war jetzt keine dabei, wo man jetzt irgendwie denkt hinterher, boah, das war aber jetzt ein Griff ins Klo, sondern das hat sich doch alles irgendwie zum Positiven gewendet. Insofern bin ich da sehr zuversichtlich, dass das hier auch funktionieren kann. Ne?
Ja, und das Superteam ist halt wirklich auch gut. Also das Superteam ist spannend, macht Spaß, es kann sich innerhalb von kürzester Zeit alles ändern und bringt auch nochmal eine Würze in das Ganze rein. Also bin Fan davon.
Ja, also ich auch. Finde das echt eine coole Sache, muss ich wirklich sagen. Also wir werden sehen beim nächsten Großereignis, wie sich das dann entwickeln wird. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ab wann es so ist. Also da nagelt mich jetzt nicht drauf fest, ob das jetzt tatsächlich in Kürze schon umgesetzt wird oder ob das nochmal einen Moment dauern wird, bis es soweit sein wird. Genau. So, jetzt haben wir also hier in Zakopane dann am Donnerstag das Mixteam gesehen. Ja, und wie ihr euch schon denken könnt, wer hat's gewonnen?
Austria.
Austria. Ja, definitiv. Die Österreicher sind im Team die Stärksten. Das muss man einfach sagen. Und zwar mit gewaltigem Vorsprung vor, also 939 zu 876 Punkten vor den Norwegern und Norwegerinnen. Ja, das spricht für sich. Da braucht man gar nicht viel dran rumzuinterpretieren. Ne? Das sind 60 Punkte Vorsprung. So.
Die sind aber auch jedem halt davon geflogen, wenn man alleine sieht, dass ein Jan Hörl im zweiten Sprung 106 Meter gesprungen ist. 106 Meter. Und ein Schofenik 104 Meter. Ja, da sieht man halt, wo die Punkte letztendlich herkommen. Also da konnte keine andere Nation wirklich mithalten. Philipp Raimund, also Deutschland ist auf Platz 4 gekommen. Philipp Raimund hat im ersten Sprung 105 Meter, richtig gut. Also der hat gezeigt, dass die Form, die er am Tag vorher hatte, wirklich auch bestätigen konnte. Aber so gut wie die Österreicher, die waren halt von einem anderen Planeten, das kennen wir aber von denen. Ne?
Ja. Also wenn es läuft bei denen, dann läuft es halt auch einfach. Ne?
Ja.
Das muss man sagen. Sie haben mit Marita Kramer, das ist jetzt halt auch wieder eine dabei, die das ist halt eine stabile Siegspringerin, das muss man einfach sagen.
Ja, obwohl sie ja im Winter eigentlich so ein bisschen hinter ihren Erwartungen geblieben ist. Aber dass sie jetzt halt wieder so gut ist, das freut mich sehr. Also ich hoffe sehr, dass sie im nächsten Winter das dann auch bestätigen kann und wieder vorne mit anknüpfen kann, weil man hat sie im Winter schon oftmals echt vermisst vorne in den vorderen Rängen, weil man sie eigentlich schon als Favoritin mitunter gesehen hat.
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ähnlich ist es mit Eirin Kwandall, die ja jetzt wieder nach ihrer Verletzung dabei ist, die sich auch wieder vorne etabliert. Das ist ja immer so ein bisschen so eine Sache, ne? Wie kommst du aus so einer Verletzungsgeschichte wieder raus? Die einen schaffen den Anschluss, die anderen schaffen ihn leider nicht mehr. Bei ihr hat es sehr gut funktioniert. Sie hat super abgeräumt, hat den weitesten Sprung der NorwegerInnen mit 100 Metern im zweiten Durchgang auch absolviert. Klasse. Also muss man wirklich sagen, Norwegen stabiles Team, sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen. Den Slowenen Herren haben wir ja gerade schon gesagt, die müssen noch ein bisschen nachziehen. Ja, also auch da ist natürlich, es ist jammern auf hohem Niveau, das ist ja ganz klar, aber da muss noch ein bisschen was kommen bis zum Winter. Sonst sieht es da eng aus. Also sie müssen gucken, dass sie den Anschluss nicht verlieren an die allerobersten. Bei den Ladies braucht man sich, glaube ich, wirklich gar keine Sorgen zu machen, weil die sind einfach wirklich on point.
Ja, also wenn man sich alleine anguckt, 99,5 und 100 Meter bei Nika Priots und 98,5 und 102 Meter bei Nika Krishna, da können Anzi Lanišek und Timi Seitz einfach nicht mithalten. Also die haben es mal mit einem Sprung mal gerade so ein bisschen annähernd an die 100 geschafft, noch nicht mal. Und bei den die anderen beiden Sprünge waren 90 und 92,5. Das ist halt schon unter dem Niveau, das wir von den beiden kennen. Also ja. Vielleicht liegt es auch an der kleinen Schanze. Ich meine, Slowenen sind halt sehr, sind halt ganz klar Skiflieger. Aber trotzdem.
Ja, trotzdem. Muss halt überall gut sein, ne?
Ja.
Interessant finde ich bei den Deutschen, die auf Platz 4 gelandet sind in diesem Mixwettkampf, dass diesmal nicht Katharina Schmid dabei war, sondern wir hatten bei den Damen Anna Ruprecht und Selina Freitag am Start. Also Anna Ruprecht hat Katharina Schmid ersetzt. Interessant, würde ich sagen. Ich finde es eigentlich auch gut, ja, weil, wie soll man sagen, es ist keine gute Sache, wenn man ein Team immer um eine Person drumherum baut. Das haben wir ja bei den Herren schon in den letzten, keine Ahnung wie viele Jahren, auch schon des Öfteren gesehen und kritisiert. Und deswegen finde ich es eine gute Sache, Selina Freitag sowieso. Wir haben ja über sie auch in den höchsten Tönen geschwärmt, vollkommen zu Recht in den letzten Monaten und auch jetzt wieder. Selina Freitag mausert sich wirklich zur Topspringerin im deutschen Team. Da könnt ihr mich für zitieren.
Ja. Da zitieren wir dich sehr, sehr gerne, weil du definitiv recht hast.
Also,
es absolut liegt im Blut.
Ja, es liegt im Blut und es ist wirklich konstant gut. Also sie ist wirklich eine Top-Springerin. Ich bin so gespannt, was da im restlichen Sommer und auch im Winter dann noch passieren wird mit Selina Freitag. Fantastisch. Und Anna Ruprecht, ja, die lieben wir natürlich auch. Das haben wir auch schon oft gesagt. Die ist auch so eine coole Socke. Also ein ganz großartiges deutsches, junges Team. Philipp Raimund hat voll abgeliefert. Konstantin Schmid auch absolut solide. Also da kann man sich echt nicht beschweren und da braucht sich auch niemand davor verstecken. Das ist ein sehr, sehr guter vierter Platz gewesen, auch wenn der Abstand doch deutlich ist zu Slowenien, 818 zu 872 Punkten. Aber wie gesagt, interessant ist auf Platz 5 tatsächlich Polen gelandet. Das hätte man jetzt insofern nicht gedacht, weil Polen ja jetzt schon seit ewigen Zeiten ein Problem hat mit den weiblichen Skisprungnachwuchs. Da braucht man nicht um heißen Brei reden, das ist nun mal so. Aber auch die haben ein Team zusammengebracht und sie hatten, gut, sie haben natürlich auch für eine sehr, sehr gute Leistung von David Kubacki und Piotr Żyła gezehrt. Ja. Aber trotzdem solide abgeliefert. Für die Bedingungen, die die polnischen Frauen vorfinden, finde ich, ist solide abgeliefert.
Ja, auf jeden Fall. Also kann man nicht anders sagen, auf deren Niveau definitiv gut. Aber ich finde es halt schade, dass man sich dann halt auf die Männer stützen muss, auf David Kubacki und Piotr Żyła, die dann halt die Riesensprünge abgeliefert haben, weil ohne die es halt schwierig ist. Und das, wir könnten es in jeder Folge immer wieder thematisieren, weil ich glaube, uns beiden tut es einfach in der Seele weh, was da passiert. Deswegen sind wir froh, dass sie den fünften Platz gemacht haben, weil halt hinten dran auch dann die Schweiz kommen oder auch dann Frankreich und so weiter. Also es hätte auch ganz anders ausgehen können. Deswegen haben alle vier ihren Job gemacht, so wie sie es konnten. Und alles gut.
Genau. Tschechisches Team hatten wir auch am Start. Das sei noch erwähnt, weil aus tschechischer Sicht, das läuft ja schon seit Jahren nicht mehr sehr, sehr gut. Das ist wirklich irgendwie alles ein Trauerspiel, was da stattfindet. Leider nicht für die Finalrunde qualifiziert. Es sind 9. geworden, 10. auch nicht qualifiziert, die Ukraine. Aber ich sag mal, wenigstens waren sie dabei. Tschechien ist, was soll man dazu sagen, da passiert irgendwie nicht viel, da tut sich wenig. Es ist verwunderlich, weil es eigentlich auch wirklich eine Skisprungnation ist. Aber wahrscheinlich scheitert es bei denen halt wieder wie immer am Geld, ne?
An Geld, ja. Dann ist auch ein Teufelskreis, die Schanzen werden nicht mehr richtig hergerichtet und so weiter. Und wo sollen sie dann letztendlich trainieren? Also es ist wie bei so vielen Nationen ein absolut ekelhafter Teufelskreis.
Ja, der ist auch schwer, der wird sich schwer durchbrechen lassen. Schaut euch Finnland an, wie lange das da schon geht, ne?
Ja.
Naja.
Genau.
So, dann hatten wir als nächstes die Großschanze. Den Auftakt haben wieder die Frauen gemacht. Das war am Freitag. Mhm. Also das waren auch wirklich ein straighter Wettkampf, diese European Games. Es ist in einer Schnur, ist das durchgegangen. Die Frauen haben weitergemacht damit. Das zehrt natürlich auch ein bisschen an den Kräften dann irgendwann mal. Du bist auch froh, wenn du irgendwann mal dann deine Ruhe hast, ja. Ja. Und auch hier ein erfreuliches Ergebnis aus vielerlei Sicht.
Auf jeden Fall. Also zuerst mal zwei Slowenien vorne, Nika Krishna und Nika Preuz. Und dann auf dem dritten Platz. Und da freuen wir uns sehr drüber, Selina Freitag. Sie hat Bronze gewonnen.
Super, perfekt.
Ja.
Ja, richtig gutes Ergebnis.
Ja, richtig, richtig gut. Ja, die Slowenen zeigen mal wieder, wo der Haken hängt.
Ja.
Das Österreich knapp dahinter, hinter den, also als Vierter und Fünfter, Seidfriedsberger und Chiara Kreuzer dieses Mal auf Platz 5. Also da zeigt sich auch, also die haben nicht nur ein, zwei Athleten, sondern wie in Österreich Standard ist, mehrere, die vorne mitspringen können. Das ist sehr, sehr gut für die Nation. Sarah-Marita Kramer ist Achte geworden, also auch generell fürs österreichische Team. Ja, auf dem Niveau natürlich nicht das beste Ergebnis, aber kein schlechtes Teamergebnis, muss man sagen.
Nein, auf keinen Fall. Das ist schon solide auf alle Fälle. Ja. Genau, Arjen Kvandal ist Sechste geworden. Also auch hier wieder anzuerkennen, gut sich aus der Verletzung zurückgekämpft. Die eben schon erwähnte Finnin Jenni Rautionaho ist Siebte geworden.
Ja.
Also es war keine Eintagsfliege.
Nee. Die müssen wir uns behalten.
Ja, auf jeden Fall. Katharina Schmid ist Neunte geworden, Anna Ruprecht Elfte, Pauline Hessler 16. Ja, das, was soll man sagen, ne?
Es, also, ist okay. Also, es ist halt mal wieder ein ganz solides Teamergebnis, aber die Lücken sind mir zu groß einfach. Also, ne?
Ja, irgendwie schon. Also man will es jetzt nicht schlechter reden, als es ist, aber man will es jetzt natürlich auch nicht in den Himmel schreien, weil wir uns natürlich schon wünschen würden, dass wir halt auch mal irgendwie 4 in den besten 10 hätten oder so.
Es ist halt das gleiche Bild wie im Winter einfach. Es war im Winter schon so und es zieht sich halt auch so weiter. Nur muss man halt aufpassen, dass das nicht halt in eine andere Richtung geht, wie du vorhin schon gesagt hast, dass sich halt viel auf Katharina Schmid halt konzentriert wird. Das ist ja schon mal gut, dass auch eine Selina Freitag mit vorne mit dabei ist. Aber danach muss halt noch mal mehr kommen einfach, damit man eine solide Mannschaft halt auch einfach hat mit 4 guten Springerinnen.
Ja, und es ist ja letztlich bei den Herren auch nicht anders. Also das ist das gleiche Bild, das wir bei den Herren auch immer sehen. Insofern ist es ein DSV-typisches Ergebnis, sagen wir es mal so. Jetzt auch nicht überzuinterpretieren. Wir gucken mal, wie es weitergeht im Verlauf der Saison und überhaupt und so weiter. Die Basis ist sehr, sehr gut. Das kann nach oben ist da noch viel Platz. Das kann aber auch durchaus dahin gehen. Das kann aber auch sein, dass es, also man muss halt aufpassen, dass man nicht stagniert, ne? Dass nicht alle anderen an einem vorbeiziehen und oder viele andere an einem vorbeiziehen und man selber dann halt irgendwie da im Mittelfeld rumdümpelt. Aber da sind wir natürlich einfach mal zuversichtlich, dass das nicht passieren wird.
Natürlich.
Genau, und wir freuen uns auf jeden Fall über die Slowenin und ich freue mich auch wahnsinnig auf die Slowenin, die im Winter zu sehen, weil das sieht wirklich aus, wie wenn da wieder einiges gehen wird. Und das ist einfach eine Nation, denen guckt man einfach sehr gerne zu, weil die haben das wirklich sowas von im Blut. Gerade wenn es dann auch auf die großen Schanzen geht, ist es einfach ein Traum, da zuzuschauen.
Die großen Schanzen haben sowohl die Männer als auch die Frauen wirklich sehr im Blut. Meine Güte.
Absolut. Ach, es ist doch ein Traum. So, und dann hatten wir am Abend des Samstags, 1. Juli, dann den letzten Wettkampf, den Herrenwettbewerb. Und der ging auch nochmal wirklich wundervoll zu Ende. Man hätte es sich nicht besser wünschen können für die ganze Ski-Jumping-Family. Anna,
für die Polen. Polen. Das war wohl wirklich das Highlight schlechthin. Also 6.000 Zuschauer waren an dem Tag da und wir wissen ja, wie stimmungsvoll die Polen sein können. Und dass dann auch noch ein David Kubacki gewinnt, Das ist halt wirklich der Traum für alle Polen. Es wird auch schon im Internet geschrieben, dass das Skispringen das Highlight der European Games 2023 war, weil so viele Fans da waren und es so tolle, spannende Entscheidungen gab und so weiter. Das macht mich schon ein bisschen stolz.
Ja.
Ja. Also, David Kubacki hat also den letzten Wettbewerb dieser European Games fürs Skispringen gewonnen. Zweiter wurde Jan Hörl und dritter wurde
Du,
Philipp
du, du, du,
Raimund.
du. Sehr schön. Richtig gut, ja.
Richtig
Es
cool.
freut, genau, es freut dann natürlich auch allein deswegen für David Kubacki schon mal. Wir haben ja alle mitgekriegt, dass er im letzten Winter mitgemacht hat, was in den letzten Monaten auch zu Hause passiert ist mit seiner Frau. Und das war ja wirklich, da hat ja die ganze Skijumping Family mitgefiebert. Und dass er da jetzt wieder ganz oben stehen kann. Und das ist schon wirklich, wirklich schön. Da freuen wir uns alle drüber, dass das wirklich so gut geklappt hat. Daniel Schofenig, vierter Platz. Ich sag's nicht nochmal. Wir werden sehen, was aus ihm noch werden wird. Ja, ist so. Was soll ich
Ja,
sagen?
ist so.
Marius Lindwig auf Platz 5, auch wieder solide. Der hatte ja auch ein bisschen so seine Probleme in den letzten Monaten, aber das scheint wieder sich nach vorne zu schieben. Lanišek ist 16. 16. Quatsch, 6. geworden. Ja. Es geht hoch und es geht runter und es geht hoch und es geht runter. Das ist
Es
nun mal so
ist
was.
ha, es ist ha genauso wie im Winter bei ihm.
Ja,
Mal
richtig.
so, mal so.
Genau. Schüler, Piotr Schüler ist. Wie alt ist eigentlich inzwischen Piotr Schüler? Der ist doch jetzt auch schon. Also. Oder täusche ich mich? Ich
Alt.
glaube, der müsste doch jetzt inzwischen auch schon mal ein bisschen älteres Kaliber sein. Und man wundert sich doch auch jedes Mal wieder, dass da. Wie viel Energie aus dem noch so rauskommt.
Es
Warte,
ist
ich
so,
gucke
es ist so
mal.
heftig.
Ja, 87er Jahrgang. So, siehst du mal, 36 Jahre alt. Tschüss, wird der Siebte.
Und
Gibt's ja gar nicht.
wie lange er, also wie viele Saisons er jetzt schon einfach konstant dabei ist oder sogar bei Großereignissen ständig überraschend
Ja.
irgendwelche Medaillen gewinnt oder so. Das ist echt, der ist echt ein Phänomen, muss man wirklich sagen.
Ja, ist er auch auf jeden Fall. Ich finde es auch eigentlich sehr, sehr interessant, dass Robert Johansson als Achter jetzt auch so weit wieder nach vorne gekommen ist.
Ja, sehr schön. Gerade Johansson und Lindwig, die im Winter Schwierigkeiten hatten. Ich glaube, das ist für die auch sehr, sehr schön, gerade jetzt bei dem ersten Großereignis im Sommer so gute Resultate zu haben. Das gibt denen vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein für den Winter auch.
Genau, der größte Konkurrent innerhalb des Teams, Granerud, der war nicht dabei. Der hat nicht teilgenommen, also ähnlich wie Eisenbichler und Geiger. Aber ansonsten. So, und wen wir jetzt auch nochmal positiv herausheben, weil auch das wieder wirklich fantastisch ist, ist der 9. Platz von Fatih Ada Icioglu, der ja auch schon ein hervorragender ersten Wettkampf abgeliefert hat, 11. geworden ist, also mit Platz 11 und Platz 9, da raus zu marschieren. Wow,
Mega.
Hut ab.
Da kann er sehr, sehr stolz drauf sein. Richtig, richtig gut.
Ja, ist so. Also muss man einfach klar und deutlich sagen, dass, da gibt es nichts dran rumzudiskutieren. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was aus ihm noch werden wird im Sommer und auch im Winter. Ja, was soll man sagen? Also es ist wirklich erstaunlich, dass es. Das türkische Team es jetzt wirklich schafft, auch zumindest konstant zwei Athleten. Wir haben ja auch immer Mohamed Ali Bedir mit dabei. Der ist jetzt leider in diesem Wettkampf nicht fürs Finale qualifiziert gewesen. Aber zumindest zwei immer auch mitzuschicken. Und auch, ja, wie wir es ja vorhin schon gesagt haben, ein super Team wird auch den beiden enorm helfen, weil sie einfach ganz neue Möglichkeiten auch bekommen.
Für solche Nationen ist es geil.
Ja, also es war insgesamt wirklich ein sehr interessanter Wettkampf. Also diese gesamten European Games, das ist was Neues und wie das immer so ist mit neuen Sachen. Die einen finden es gut, die anderen finden es nicht so gut. Was ist denn so die Resonanz, was man so mitbekommen hat von Seiten der Skijumping Family?
Ja, echt gemischte Gefühle. Also was man so gelesen hat, auch große Namen wie Horngacher oder Sven Hannawald hatten natürlich ihre Meinung dazu. Horngacher zum Beispiel findet sehr gut, eine sehr gute Werbung fürs Skispringen. Also ich zitiere ihn mal. Die Veranstaltung ist die perfekte Werbung für Skispringen als Ganzjahressport. Wir zeigen, dass wir im Sommer genauso gut und spektakulär wie im Winter fliegen können. Stimme ich ihm voll und ganz zu. Dahingegen sagt Sven Hannawald, da zitiere ich auch, am Ende des Tages sind im Sommer alle im Schwimmbad Eis essen und keiner schaut Skispringen. Hätte ich jetzt von Sven Hannawald nicht gedacht, dass er das sagt, muss ich sagen. Ich sehe es anders. Also ich finde, ich muss das Stefan Horngacher auf jeden Fall zustimmen. Es ist eine gute Werbung fürs Skispringen, weil das einfach zeigt, wir brauchen keinen Winter, wir brauchen keinen Schnee, um springen zu können. Ist halt einfach so, was den Klimawandel angeht, haben wir riesengroße Vorteile gegenüber anderen Sportarten. Natürlich ist im Sommer, gucken im Sommer die Leute andere Sachen, aber ich als Skisprung-Fan, ich freue mich natürlich auch, wenn es im Sommer kommt, ehrlich. Ja. Ich könnte es das ganze Jahr sehen. Oder wie siehst du das?
Ja, ich finde, dass beide haben natürlich irgendwie so ein bisschen, beide haben natürlich einen Punkt, ne? Klar, einerseits stimmt es schon, dass es ja zeigt, das haben ja jetzt nicht nur diese European Games, das haben wir ja auch schon öfter gesehen, dass es im Sommer oder eben auch auf Matten, ja, also siehe Wiesler letztes Jahr, dass das auch funktionieren kann ohne Schnee und dass das auch im Sommer gut klappen kann. Und dieser Sport auch zu so einem Sommersport werden kann. Auf der anderen Seite hat Hannawald natürlich insofern schon auch recht, dass man diesen, also es ist halt so gewachsen, ne, dass das halt einfach der Sommer, der ist so frei und da macht man andere Sachen und im Winter ist dann Skispringen. Aber erstens kann sich sowas ja über die Zeit verändern, das passiert sicher nicht von heute auf morgen und zweitens haben wir ja auch einfach die Gegebenheiten, die da sind, also sprich, es wird halt einfach zunehmend schwieriger werden, Wintersport auszuüben. Vielleicht nicht die nächsten 5 Jahre, aber die nächsten 50 Jahre. Und ich finde es immer gut, wenn man sich dann auch nochmal anders aufstellt, dass das jetzt vielleicht weniger Zuschauer haben wird. Das ist wohl wahr. Also,
ja. Aber letztendlich haben ja alle Sommersportarten dann das Problem, dass sie keine Leute vor dem Fernseher haben, weil alle draußen sind, im Schwimmbad sind und Eis essen sind. Da hat die Formel 1 ein Problem, da hat eine Fußball-WM oder Fußball hat ein Problem, da hat, Tennis ein Problem. Also es wird ja trotzdem geguckt. Also es kann mir ja keiner sagen, dass mit Sommersportarten nicht geguckt werden und alle nur draußen sind und sich nicht dafür interessieren. Also wenn du Sportfan bist, dann bist du zwar auch draußen, aber du guckst doch deine Sportart, egal wann sie kommt, ob sie jetzt im Winter oder im Sommer kommt. Also dann setzt du halt deine Prioritäten anders, einfach.
Ja, ich glaube auch, dass vieles darüber abzufrühstücken wäre, dass man wirklich auch mal mehr Werbung macht, weil ich bin mir relativ sicher, dass sehr viele Leute, die das jetzt vielleicht auch hören oder die eben normalerweise immer gut im Skispringen dabei sind, gar nichts mitgekriegt haben von diesen European Games, weil es einfach kaum irgendwie mal publiziert wurde oder kaum irgendwie mal auch Werbung sozusagen dafür gemacht worden ist und dementsprechend hat, also ne, wenn ich nichts davon weiß, wo wird das Ganze auch übertragen, whatever, wo kann ich es verfolgen, dann dann kann ich es mir halt auch nicht angucken. Also da muss vielleicht nochmal wirklich mehr passieren, dass man dann hergeht, was natürlich vielleicht auch schwierig ist. Also da sind wir natürlich jetzt nicht so tief drin im Thema, aber wenn du überlegst, vor Ort Reporter oder eben dann auch ganz einfach die Live-Übertragung von vor Ort ist vielleicht im Sommer bei sowas auch ein bisschen schwieriger, weil vieles im Winter ja auch an dem gleichen Ort stattfindet. Ja, da wird dann der Langlauf noch gemacht und das Nordische Kombination und so und dann rentiert sich das eher mal vielleicht möglicherweise für Fernsehsender da vor Ort zu sein. Aber das ist ja jetzt ein Problem, was ja jetzt eher mit Organisation zu tun hat und weniger damit, dass dieser Sport im Sommer funktioniert.
Ja, das ist es also. Halt. Also deswegen, ich würde es gar nicht so negativ sehen wie Hanni. Ich glaube, man kann als Fan sehr, sehr stolz drauf sein, dass die Sportart bei einer Veranstaltung mitmachen konnte, die eigentlich nur für Sommersportarten eigentlich ist und für den letztendlich Sommer Olympische Spiele im Sommer, das Skispringen dann da mitmachen kann und zeigen kann, hey, wir sind zwar eine Wintersportart, aber wir können auch im Sommer abliefern. Es ist halt mega cool und macht einen dann schon stolz, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Das ist schon wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Und man kann auch vorm Fernseher Eis essen. Also
Ja.
daran scheitert es jetzt nicht, ne? Also ich kann mir überall meinen Eisbecher reinzwängen.
Und was für eine Party hatte man, gab es mit den Hinterzarten jedes Mal beim Sommer Grand Prix?
Oh
Also
ja.
vor Jahren. Also da ging es richtig ab. Da waren auch viele Zuschauer und so weiter. Was dann letztendlich passiert ist, wir hatten das ja schon mal, glaube ich, in der Sommerskispringen-Folge angesprochen. Es hat sich alles so ein bisschen gewandelt. Also die Aufmerksamkeit, die das Sommerskispringen früher bekommen hat, gibt es leider jetzt nicht mehr so, auch was Fernsehübertragungen angeht. Aber es war immer gute Stimmung, auch beim Sommer
Ja,
Grand Prix.
absolut. Ja, das ist so. Also man wird den Wandel sowieso nicht aufhalten können. Das ist einfach,
Genau.
wie es ist. Und insofern ist es schon mal auf jeden Fall cool zu wissen, dass es nicht am sportlichen Leistung scheitern wird, sondern wenn, dann an irgendwas anderem. Aber auch dieser Wettkampf zeigt, wie so viele andere auch, die in letzter Zeit stattgefunden haben, die einfach nochmal Veränderungen dargestellt haben, dass es wirklich läuft, dass es gut klappt, dass es organisatorisch gut klappt, dass es sportlich gut läuft, bei den Herren wie bei den Frauen. Also, ja, es ist so. Es läuft einfach wirklich gut durch und insofern ist dieser Sport gut aufgestellt für die Zukunft.
Gute Werbung für unseren Sport.
Genau. So, und dann müssen wir nur noch mal ein bisschen richtige Werbung schalten, damit das mehr Leute mitbekommen und dann, aber auch das
Genau.
zeigt die Zeit dann, denke ich.
Auf
So,
jeden Fall.
jetzt haben wir Anfang Juli, jetzt dauert es noch ein bisschen und dann kommt irgendwann mal der Sommer Grand Prix, der richtige. Wann geht es denn eigentlich los? Ich weiß es gar nicht aus dem Kopf.
Ende Juli.
Ende
Ende
Juli, sehr
Juni
schön.
oder Anfang August. Hinterzarten findet ja nicht statt, das hatten wir ja letztes Mal schon gesagt.
Ach ja.
Deswegen verschiebt sich alles ein bisschen.
Stimmt,
Aber ja, es
personell
ist nicht
ist
mehr
Ende
lange.
Juli. Ja,
Kuschel. Ja,
da geht's
genau.
dann los.
Ja, das ist dann die Vorstufe zum Winter. Er ist nicht mehr weit weg.
Ja, naja. Gucken wir mal.
Man darf das doch mal ein bisschen positiv auslegen, bitte.
Ja. Aber guck mal, wenn das dann im Sommer immer war, also wenn wir jetzt dann so viel Skispringen im Sommer haben, brauchen wir ja gar nicht mehr immer so viel auf den Winter zu hoffen.
Ja, stimmt. Deswegen. Also ich mag es so, wie es ist. So,
Ja.
Skispringen im Sommer ist doch toll.
Ist toll.
Lieben wir.
Außerdem hat man dann auch einfach mal einen Grund, mal drinnen zu bleiben. Und immer diese gute Wetter-Rausgeherei ist auch nervig. Ich meine, wenn du schon morgens aufwachst und denkst, Scheiße, die Sonne scheint, jetzt muss ich wieder raus. Das ist doch blöd. Du sagst gerade einfach, oh, heute kann ich nicht. Heute ist leider Skispringen. So ein Pech aber auch.
So,
Menschenskinder.
ach, so
Geht
ich
ihr
wäre
mal
so
ohne mich?
gerne rausgegangen. Ich wäre so gerne
Ja, ach.
rausgegangen, aber jetzt doch nicht.
Ja, ach,
Skispringen kommen.
Mist.
Ach,
Naja.
das ist ein Traum. Das ist ein Traum.
Gut, ihr Lieben. Dann würden wir sagen, auf in die Eisdiele oder wo immer ihr hingehen wollt.
Ja, genau.
Cremt euch gut ein, damit ihr keinen Sonnenbrand bekommt. Und dann hören wir uns bald wieder.
Genau.
Genau.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
A singer, Amy Winehouse, has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.